Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16 von Ressort Sport. Hallo Lena, wie geht's?
Hallo Niklas, wir starten in eine Folge, zu deren Beginn ich dir die Ohren lang ziehen möchte, weil was für eine Aufgabe hast du mir da denn bitte gegeben?
Ich hoffe, wow. Eine, wo du viel zu schmunzeln und zu lachen hattest.
Ja, und viele Fragezeichen, weil vielleicht, um die Hörerinnen und Hörer einmal mitzunehmen, ich soll die unbekanntesten Sportarten der Welt jetzt hier vorstellen. Yes. Und da haben wir ja schon das Problem an sich. Also was ist eine unbekannte Sportart, wie definiert die sich und wie finde ich die überhaupt?
Ja, wie hast du das Problem gelöst?
ChatGPT war ein guter Freund. Aber auch ChatGPT hat mich erstmal gefragt, was meinst du denn mit unbekannten Sportarten? Und dann habe ich das so ein bisschen definiert und habe mir mal Sachen vorschlagen lassen und habe das dann natürlich noch gegengecheckt und verifiziert und so. Aber es ist halt super schwierig, in eine Reihenfolge zu bringen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich habe die persönlichen oder meine persönlichen Top 10 rausgesucht
und habe die jetzt einfach gerankt
nach meiner eigenen Laune. Also was ich irgendwie am kuriosesten und am nettesten und am erzählenswertesten fand. Ob die Nummer 1 jetzt auch wirklich die unbekannteste Sportart der Welt ist, da bitte ich um Nachsicht, das sei dahingestellt. Weil du findest auch teilweise, das werden wir nie erfahren und du findest halt zum Teil auch überhaupt keine Mitgliederzahlen oder sowas, ne? Also du wirst gleich hören, warum das so kurios ist.
Ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt auf deine persönlichen Top 10 der unbekanntesten Sportarten der Welt. Fangen wir hinten an, oder?
Okay, ja, starten wir rein mit der Nummer 10, würde ich sagen. Also es sind die Top 10 und was aufgefallen ist, es ist eine bunte Mischung. Also es sind einige dabei, die sind stark kulturell verankert in den Ländern oder in den Regionen, wo sie herkommen. Und andere sind ehrlich gesagt einfach nur Spaßsportarten. Das ist so eine bunte Tüte. Okay, Platz 10 ist Chessboxing. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen, Niklas?
Ja, ich würde Chess sagen Schach und Boxing Boxen. Schachboxen hat ja wahrscheinlich, man sitzt am Schachfeld und ein Zug, ein Schlag oder so.
Nicht ganz. Also die Idee erstmal hatte ein niederländischer Performance-Künstler im Jahr 2003 und es ist nicht ganz so, wie du sagst, sondern ein bisschen mehr Zeitraum. Also abwechselnd werden 3 Minuten Schach gespielt und dann gibt's eine 3-Minuten-Runde Boxen.
Oh, okay.
Und gewonnen wird entweder durch Schachmatt auf dem Schachfeld oder durch K.O. oder falls beides nicht eintritt, dann gibt's auch Punkte und dann gibt's eine Punktewertung, wo einer gewinnen kann. Finde ich irgendwie eine spannende Kombi von zwei Sportarten, die auf den ersten Blick ja gar nicht zusammenpassen.
Sind nicht unbedingt verwandt, aber ich stelle es mir auch trotzdem anstrengend vor, weil ich meine, 3 Minuten im Ring stehen und boxen, das ist, glaube ich, richtig anstrengend, auch körperlich. Und dann musst du dich hinsetzen und dich wieder konzentrieren.
Ja, mit so einem zugequollenen Auge.
Wer macht das?
Ja, es gibt eine kleine Szene in Berlin und in London und in Indien, spannenderweise. Es sind vor allem junge Männer, ehrlich gesagt. Und angeblich gibt es weltweit 3.500 Aktive. Es kommt mir aber irgendwie recht viel vor.
Finde ich auch überraschend viele Chess-Boxing-Sportler.
Ja, aber irgendwie kuriose Sportart oder Kombination aus zwei Sportarten.
Lustig.
Platz Nummer 9 ist... Und das hätte eigentlich weiter nach vorne gemusst, weil der Name so witzig ist. Ich sag ihn dir und du musst dir auch was bitte drunter vorstellen. Mhm. Octopush.
Octopush. Das hört sich nach irgendwas mit Oktopussen an und Tauchen. Irgendwie sowas.
Ja, bist du gar nicht so verkehrt. Es findet unter Wasser statt, denn es ist Unterwasserhockey.
Aha.
Hat den Spitznamen Octopush. Relativ einfach erklärt. Zwei Teams versuchen, einen Puck, der bleibeschwert ist, damit er unten bleibt, mit Schlägern am Boden eines Schwimmbeckens ins gegnerische Tor zu schieben. Gespielt wird mit Schnorchel, Maske und Flossen. Und ein Spiel dauert in der Regel 2 mal 15 Minuten.
Stelle ich mir auch super anstrengend vor. Wie lange musst du da tauchen können?
Zweimal 15 Minuten. Also du musst zwischendurch halt immer wieder hochkommen, um Luft zu holen, was es natürlich auch super anstrengend macht. Aber das ist tatsächlich eine Sportart, die gibt es schon seit den 50er Jahren, wurde in England erfunden und ist da auch am weitesten verbreitet und dementsprechend auch in den früheren Kolonien, also Australien, Neuseeland, Südafrika. Und tatsächlich ist das häufig so eine Sportart, die so angegliedert ist an Schwimmvereine. Also klar, an Vereine, die Zugang zu Bädern einfach haben.
Oktopus.
Und interessanterweise,
Rugby habe ich Niklas, schon mal gehört, aber das nicht.
Ich wollte gerade sagen, Unterwasser-Rugby habe ich nämlich auch schon mal gespielt. Das war mal bei uns beim Schwimmen früher, der letzte Tag vor Saisonende quasi, durften alle nochmal Blödsinn machen. Und haben wir mal Unterwasser-Rugby gespielt und das war auch schon echt anstrengend.
Glaube ich. Platz Nummer 9, Octopus.
Platz Nummer 8, und ich fürchte, den spreche ich aus, ist Buskasi oder Buskashi oder Buskasi.
Mhm, das hört sich irgendwie so an wie so eine asiatische Eissorte oder so.
Aber du bist gut, es kommt aus Zentralasien, vor allem aus Afghanistan, Kirgisistan und aus der Region. Ob es eine Sportart ist, da können wir jetzt ehrlich gesagt drüber streiten, aber in der Region ist es tatsächlich relativ stark regional verankert. Du musst dir vorstellen, die Spieler sitzen auf Pferden und kämpfen um den Kadaver einer Ziege.
Nee, oder eines Kalbes. Das will ich mir nicht vorstellen. Wobei ja.
Ja, und Ziel ist es, dieses tote Tier in ein Tor zu bringen, oder das kann auch ein markiertes Feld auf dem Boden sein. Mhm. Ich habe nicht so richtig feste Regeln gefunden. Und die Beschreibung dieses Sportes wird auch häufig als chaotisch beschrieben und körperlich extrem hart. Also das scheint eine relativ aggressive Sportart zu sein. Ist aber tatsächlich National- und Volkssport in Afghanistan angeblich.
Bei der Sache würde ich mich jetzt wirklich fragen, wie kommt man auf diese Idee?
Also ich glaube, das ist
kommt aus der Kultur der Nomadenstämme tatsächlich.
Vielleicht tatsächlich aus, dass man da früher unterwegs war und sich so Essen beschafft hat, dass man tatsächlich um die toten Tiere gekämpft hat, um halt seine Familie versorgen zu können. Das ist aber jetzt gemutmaßt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es aus so einer Richtung kommt, weil das wird auch bei festlichen Anlässen eher gespielt, in Anführungszeichen.
So ein kulturelles Ding, hoffentlich.
Ja.
Okay. Wie hieß das nochmal? Oktabasi?
Nee, du meinst Octopus und das war Unterwasserhockey. Und das war jetzt Buskasi oder Buskashi. Ich weiß es nicht, wie man es genau ausspricht.
Schnell weiter zu Platz Nummer 7.
Okay, Platz Nummer 7 ist mein einziger Wintersport, den ich dabei habe und heißt Yukigassen.
Yukigassi?
Yukigassen.
Yukigassen, das hört sich irgendwie richtig süß an.
Ja, ist es auch. Es kommt aus Japan und es ist eine Schneeballschlacht. Es ist eine organisierte Schneeballschlacht mit einem ganz klaren Spielfeld, mit Schiedsrichtern und auch mit richtig taktischen Regeln. Jedes Team hat 90 Schneebälle. Und es ist dann ein bisschen wie Völkerball, wenn du getroffen wirst, musst du raus, bist du ausgeschieden.
Wie schön.
Und es wird vor allem in Japan eben gespielt, aber auch in Finnland und in Norwegen, also eben in Regionen, wo viel Schnee ist. Und das gibt es tatsächlich richtig als Turniersport.
Cool, finde ich richtig gut.
Hätte ich Lust zu.
Sag mir nochmal bitte ganz kurz den Namen.
Yukigassen.
Yukigassen.
Mit Y wird das geschrieben.
Finde ich sehr gut, die Schneeballschlacht.
Nummer 6. Das ist das Dümmste, was du dir vorstellen kannst.
Was kommt denn jetzt?
Eine Sportart, die in England im 17. Jahrhundert erfunden wurde. Zwei Gegner stehen sich gegenüber und versuchen den anderen durch wiederholtes Treten gegen Schienbein zu Boden zu bringen.
Oh Gott.
Stehen sich einfach zwei Menschen gegenüber und treten sich so lange gegen Schienbein, bis einer einknickt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh Gott, auch da will ich wieder fragen, warum und wieso denkt man sich sowas aus? Hoffentlich nur aus Langeweile oder so.
Ja, ich habe halt gehört, das ist heute jetzt echt nur noch so eine Fun-Sportart und wird eigentlich nur noch bei Traditionsfesten in England vorgeführt. Also so ein folkloristischer Ansatz, aber ich fand's witzig.
Und wenn's wer spielt, dann die Engländer.
Okay, Platz 5 ist etwas, was die Niederländer viel gespielt haben und auch immer noch spielen zum Teil. Und zwar Korfball. Hast du das schon mal gehört?
Also, das klingt nicht unbekannt, aber ich könnte dir auch trotzdem nicht sagen, was es ist. Ich habe dazu nichts im Sinn.
Ich hatte auch nichts vor Augen, aber eigentlich kann man es sich ziemlich schnell vorstellen, denn es ist sehr ähnlich dem Basketball. Aber eben halt nicht aus den USA, sondern oder aus Amerika, sondern der europäische Basketball, wenn du so willst. Du hast interessanterweise gemischte Teams, also je 4 Frauen und 4 Männer. Und das Ziel ist es, den Ball eben auch in einen hohen Korb zu werfen. Du hast allerdings kein Brett, wie wir das jetzt vom Basketball kennen. Und der Körperkontakt ist noch mal ein bisschen stärker eingeschränkt als beim Basketball.
Mhm. Korfball.
Ist ein Thema in den Niederlanden und in Belgien. Es gibt interessanterweise eine kleine Szene in Taiwan.
Aha.
Und in Tschechien und in Deutschland wird es auch ein ganz kleines bisschen gespielt. Aber Basketball ist halt das Überragende. Mein Platz Nummer 4 heißt Sepak Takraw. Oder so ähnlich.
Das klingt auch sehr interessant. Das klingt nach einer Kampfsportart.
Ah, nee. Keine Kampfsportart. Es ist eine Sportart, die aus Südostasien kommt, also Malaysia, Indonesien, Thailand, und ist so ein bisschen wie Volleyball, aber der Ball darf nur mit Füßen, Knien, Brust und Kopf berührt werden. Also nicht mit Armen und Händen.
Wie Fußballtennis.
Aber ich glaube, dass jetzt dieses Sepak Takraw trotzdem ein bisschen anders ist, weil das Netz ist tatsächlich ähnlich hoch wie beim Volleyball.
Okay.
Also du musst den Ball deutlich höher drüber kriegen. Und es gibt tatsächlich in Thailand und in Malaysia dazu auch richtige Profiligen. Und es ist, da dachte ich, okay, Profiliga, das heißt ja, das muss schon eine gewisse Anzahl an Menschen irgendwie machen. Ist trotzdem super schwierig zu sagen, wie viele Menschen das betreiben. Die Rede ist von mehreren 100 bis 3000 Menschen. Also es ist nicht so richtig registriert. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie genau Profiliga in Malaysia definiert ist. Aber es ist eine der bekannteren unbekannten Sportarten, würde ich sagen.
Wild, aber es ist eine schöne Zahlangabe von mehreren 100 bis 3000.
Ja, also alles oder nichts heißen. Ja. Okay, wir kommen aufs Podium. Wir haben noch 3. Und wir haben, ich würde sagen, ein sehr anspruchsvolles und 2 kuriose.
Okay, ich bin gespannt.
Das Anspruchsvolle kommt aus Deutschland, ist mein Platz 3 und nennt sich Radball.
Radball, das ist, darf ich es erklären?
Na, unbedingt.
Also du darfst mich dann korrigieren. Ich würde aber sagen, das ist, wo die in der Sporthalle, in der Turnhalle sind und auf so Kunstfahrrädern fahren mit diesen hochgeklappten Rennradlenkern und mit den Vorderreifen den Ball so schießen.
Genau, exakt das ist es. Also du versuchst auch Tore zu erzielen und den Ball kickst du aber eben mit deinem Vorderreifen. Die Profis können das auch mit so Drehungen und dann mit dem Hinterreifen. Das sieht dann auch ganz geil aus, super spektakulär.
Ich glaube sogar, irgendein Uropa oder Ururopa von mir war mal DDR-Meister im Radballspielen.
Ach, guck an.
Daher wusste ich das jetzt irgendwie, weil ich habe mal so einen Pokal vererbt bekommen. Da ist oben so ein Radballspieler drauf montiert.
Guck mal, vielleicht Talent für. Vielleicht solltest du das mal ausprobieren.
Mal gucken.
Das war ein Nein.
Radball.
Mein Platz 2. Ich fürchte, ich spreche ihn auch falsch aus. Aber er kommt aus Finnland und nennt sich Oikonkanto.
Ich könnte es nicht mal wiederholen.
Oikonkanto. Ins Englische übersetzt Wife Carrying. Kannst du damit dann was anfangen?
Frauen tragen?
Exakt. Männer tragen ihre Frauen. Fun Fact, es müssen nicht die echten Ehefrauen sein. Über einen 250 Meter langen Hindernisparcours mit Sand, mit Hürden, mit Wassergraben. Und das ist, also kommt aus Finnland, aus dem 19. Jahrhundert und geht angeblich auf eine Räubertradition zurück, wo offensichtlich die Frauen geraubt wurden.
Wild, aber stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Also das ist doch ein schönes Spektakel zum Zuschauen.
Ja, es ist halt echt so ein Spaß-Event, wo mittlerweile interessanterweise auch relativ viele Menschen aus den USA mitmachen. Das ist für die richtig so ein Event, dann nach Finnland zu kommen oder auch nach Estland und Litauen, wo das verbreitet ist. Und falls es sich interessiert, es gibt verschiedene Tragetechniken und die beliebteste Tragetechnik ist der Estonian Carry. Und das bedeutet, die Frau hängt kopfüber mit den Beinen um den Hals des Mannes.
Oh weia. Wenn das jetzt jemand zu Hause ausprobieren möchte, dann bitte mal ein Foto davon schicken. Das würde mich interessieren.
Ja, bitte schickt uns über Ressortsport bei Instagram da die Fotos. Das möchte ich auch gerne sehen.
Und bitte keine Bandscheibenvorfälle oder ähnliches.
Wild.
Ja, ich wollte gerade sagen, wild wird es jetzt auch bei meiner Nummer 1. Ich weiß nicht, ob es die unbekannteste Sportart ist, weil ich habe es gelesen und ich hatte tatsächlich direkt Bilder im Kopf. Also ich habe es schon mal gesehen, aber es ist so kurios, dass ich dachte, das machen nicht viele Menschen und das muss meine Nummer 1 sein.
Es geht um Cheese Rolling.
Cheese Rolling.
Und das Ganze findet in Coopers Hill statt, das ist nahe Gloucester in England. Seine Tradition, die mindestens bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Wahrscheinlich ist das Ganze
sogar noch älter. Und man munkelt
oder man geht davon aus, dass es ein heidnischer Frühlingsbrauch ist im Ursprung, der mit Fruchtbarkeit und mit guter Ernte verbunden war. Heute ist es eine Mischung aus eben dieser Tradition und purem Volksfest. Was ist das Ganze jetzt also? Ein runder Gloucester-Käse,
der ungefähr 3 bis 4 Kilo schwer ist, wird einen extrem steilen Hügel hinabgerollt, beziehungsweise er wird
oben losgelassen und rollt dann von alleine runter. Und der wird nicht von irgendwem darunter gelassen, sondern der Master of Ceremonies wirft den Käse und dann rollt er diesen Hügel runter und alle dürfen hinterherrennen und der Sieger ist derjenige, der diesen Käse fängt.
Wow.
Und jetzt muss man sich das nicht vorstellen, wie man
läuft da einfach hinterher, sondern
dieser Hügel hat bis zu 50% Gefälle, ist ein
völliger Acker. Also wir haben nur Unebenheiten und Löcher. Das heißt, die Teilnehmer stürzen und kugeln da hinterher. Und ehrlich gesagt ist es auch meistens so, dass keiner der Läufer diesen Käse erreicht, weil der wird bis zu 110 Kilometer pro Stunde schnell. Da kommt natürlich niemand hinterher. Und das Ganze ist saugefährlich. Also da haben wir jedes Jahr Stürze, Prellungen, Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen. Und trotzdem wird das Ding immer größer. Also mittlerweile kommen Teilnehmer aus der ganzen Welt dahin, um diesem Käse hinterher zu rennen. Es gab Teilnehmer aus den USA, aus Japan, aus Australien, aus Neuseeland. Tausende gucken sich das jedes Jahr an und drängen sich um diesen Hügel da in England. Es ist ein völliges Spektakel. Und wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal irgendwie bei YouTube oder so an. Es ist komplett irre und macht komplett Spaß, wenn man zuguckt. Mitmachen würde ich im Leben nicht.
Ja, Sport macht erfinderisch. Ist doch schön. Also jetzt die ganzen 10 Sachen, die du uns aufgezählt hast, da gehört ja auch irgendwie eine gewisse Art von Kreativität dazu. Und ich finde das, wie gesagt, immer als Ursprung faszinierend zu überlegen, auch da, es muss ja irgendwann jemand gesagt haben, es ist eine gute Idee, wir stellen uns jetzt mal mit so einem Leibkäse oben auf den Berg, lassen den da runterrollen und jagen mal hinterher und gucken, ob wir ihn fangen können. Das ja, muss ja das irgendwie entstanden
absurd.
Sein.
Was davon würdest du am liebsten machen?
Die Schneeballschlacht tatsächlich. Yukigassen finde ich einfach. Vielleicht ist Yukigassen auch die größte Sportart der Welt, weil ich bin mir sicher, die Menschen, wo schon mal Schnee lag, haben auch schon mal eine Schneeballschlacht gemacht. Vielleicht ist das die Sportart mit den meisten Aktiven weltweit.
Das ist sehr gut möglich.
Was wäre denn dein Favorit?
Was wäre mein Favorit? Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt total langweilig, aber ich finde Korfball tatsächlich irgendwie ganz interessant. Dieses Basketball-ähnliche. Ansonsten.
Ich würde mir gerne dieses Schienkicking,
also wo die sich gegenseitig gegen Schienbein treten, mal angucken.
Mal angucken. Ja, okay. Ich dachte, du wolltest das mal ausprobieren, dann hätte ich mich auch gewundert.
Nee, ich finde gegen Schienbein, das sind wir raus aus dem Alter, oder? Wo man anderen gegen Schienbein tritt.
Hoffentlich. Schön, sehr schöne Zusammenstellung. Vielen, vielen Dank.
Was ich aber tatsächlich schon mal ausprobiert habe und was auch nicht so eine unbekannte Sportart ist, sondern eine Sportart, die sich, glaube ich, immer größerer Beliebtheit erfreut, ist die Sportart, die ich dir mitgegeben habe, nämlich Surfen, konkret Wellenreiten. Und ich wollte, dass du uns jetzt im grauen Herbst so ein bisschen mal mit an die schönsten Strände der Welt nimmst und uns so ein bisschen Sommer-Vibes und Aloha und all das. Wie ist nochmal der Surfergruß? Hang loose.
Hang
ein bisschen
loose.
Hang loose-Feeling nach Deutschland bringst.
Ich hoffe, das gelingt mir. Aber habe ich das richtig verstanden? Du kannst surfen?
Nein, ich habe 2-mal einen Kurs gemacht, was nicht bedeutet, dass ich surfen kann. Ich kann Windsurfen tatsächlich. Wellenreiten bin ich über wackelige Versuche, also eine kleine Welle gestanden, nicht hinausgekommen. Leider, aber es macht großen, großen Spaß.
Also ich kann nicht mal da mitreden, weil selbst das habe ich nie ausprobiert. Ich finde das aber so eine Sportart, die sieht unheimlich gut aus. Also
Deswegen also, wollte ich das auch machen, sind wir ehrlich.
Ich finde, das hat so eine krasse Eleganz, wenn da so durch diese Wellen so gesurft wird. Aber dafür muss man natürlich auch ein paar Jahre auf dem Brett stehen. Und jetzt hast du mich auf die Reise geschickt, sozusagen mich da mal zu den Wurzeln zu begeben. Und das Schöne beim Surfen ist, es geht darum, eins zu werden mit der Natur. Also so nachgelagert ist es ein Sport, aber es hat halt ganz viel auch irgendwie Spirituelles, zumindest für die Menschen, wo das Ganze herkommt. Und dann landet man im 12. Jahrhundert bei Höhlenmalereien in Polynesien. Das heißt, ich habe dann weiter überlegt, wo mögen diese Höhlen gewesen sein oder wo verorte ich das genauer? Und dann sind wir auf Hawaii. So, letztendlich ist das so ein bisschen Geburtsort, Geburtsstätte, was das Surfen angeht. Und ursprünglich war das gar nicht als Sport gedacht. Also das ist jetzt nicht so, dass sie gesagt hatten, na, wir müssen jetzt hier mal irgendwie eine Art finden, wie wir uns körperlich betätigen können, sondern es war im Wesentlichen dafür da, eine einzige Funktion zu erfüllen, nämlich eine gewisse Nähe zu den Gottheiten zu entwickeln. Also raus aufs Meer zu gehen und den Gottheiten, die auf Hawaii alle unterschiedlicher Natur sind, da gibt es welche für den Wind, da gibt es welche für die Lava, da gibt es welche auch fürs Wasser. Und dann hat man eben Möglichkeiten gesucht, wie man denen möglichst nahe kommen kann. Und das Surfen war eben dafür da. Und das hat sich dann über die Zeit zum Sport der Könige entwickelt. Also die besten Bretter waren dann den Königen vorenthalten und auch die schönsten Strände waren den Königen vorenthalten. Und immer wenn die kamen, die Könige, dann hieß es für alle anderen, wir müssen jetzt hier Platz machen. Also wir müssen jetzt hier mal dafür sorgen, dass der König seinen Spaß haben kann. Und wenn man das nicht beachtet hat, dann gab es tatsächlich unter anderem die Todesstrafe. Also wenn du dem König beim Surfen in die Wege gekommen bist, kann das dazu geführt haben, dass du aus dem Wasser gezogen wurdest und dann Tschüssikowski. Also die haben das damals ganz, ganz ernst genommen. Und ja, es war schon irgendwie sehr speziell. Und dann ging das so weiter, einige Jahrhunderte lang, bis irgendwann Kapitän James Cook das Ganze beobachtet hat von außen. Das war 1778, als er dann einen Logbucheintrag geschrieben hat und da festgehalten hat, was er da gesehen hat. Und er hat das als Gleiten durch die Wellen beschrieben damals. Und dieses Logbuch hat dann den Weg in die Welt gefunden und dafür gesorgt, dass auch irgendwie in anderen Teilen der Erde Menschen davon gehört haben, dass es das gibt. Und das ist erstmal so weit, so schön. Und dann, ein paar Jahre später, ab 1820, kamen Missionare aus Europa nach Hawaii. Und die haben dann gesagt, ja, bei uns zu Hause, da gibt es doch relativ strenge Sitten. Und die Kirche hat doch da auch immer was zu sagen, wenn es um Freizügigkeit geht. Und wir haben hier irgendwas dagegen, wenn die Menschen hier halbnackt auf die Wellen rausgehen, um ihren Spaß zu haben. Also verbieten wir das jetzt mal. Das heißt, die spießigen Europäer haben dann dafür gesorgt, dass das Surfen erstmal von der Bildfläche verschwand.
Langweiler, diese Europäer.
Absolut, aber irgendwie passt es auch ins Bild, ne? Also so richtig verwunderlich ist es dann auch nicht. Aber glücklicherweise wurde dann auch irgendwann das wieder gekippt, weil 1959 wurde Hawaii von den USA zum 50. Bundesstaat ernannt. Und das hat dafür gesorgt, dass so ein richtiger Tourismusboom sich entwickelt hat. Also alle Amerikaner vom Festland haben gesagt, Hawaii, das ist für uns sowas wie für die deutschen Mallorca. Alle hin da und wir machen da jetzt Urlaub und genießen das Leben. Und es wurde halt plötzlich richtig voll an den Stränden, voll von Badeurlaubern und Leuten, die ins Meer gesprungen sind. Das heißt, es war ganz wichtig, dass diese klassischen Beach Boys, also die ich nenne es mal Bademeister, am Strand die Aufsicht hatten und die sind dann nicht nur am Strand gestanden, sondern auch wieder auf den Surfbrettern raus aufs Meer gepaddelt und haben dann so ein bisschen von außen beobachtet. Und im Nachhinein wird dieses Jahr, wo Hawaii als Teil oder zum Bundesstaat der USA ernannt wurde, als Wiedergeburt des Surfens betitelt. Und diese Wiedergeburt des Surfens war auch gleichzeitig die Geburtsstunde des ersten echten Surferboys. Also ich glaube, der erste echte Surferboy, das ist so ein bisschen das, was du auch im Sinn hast oder letzte Folge im Sinn hattest, als du gesagt hattest, was du dir da so vorstellst. Also so der Typ in Badeshorts, blonde Haare und den ganzen Tag auf dem Meer. Und genau so jemand war Duke Kahana Moku. Der Spitzname war einfach The Duke, Hawaiianer. Und der war damals so ein guter Schwimmer, dass der auf der ganzen Welt an Wettkämpfen teilnehmen durfte. Und überall, wo er hingereist ist, hat er sein Surfbrett im Gepäck gehabt. Und während er dann keinen Wettkampf hatte, ist er aufs Meer rausgepaddelt und hat seine Kunststücke vorgeführt. Und durch seine Vorführung hat er sich irgendwie so einen Ruf erarbeitet und ist so ein richtiger Surfer-Popstar geworden. Und er war dann nicht nur als Postkartenmotiv zu sehen und in Filmrollen, sondern hat auch Trainerstunden für Stars gegeben wie John Wayne oder später den König von Schweden. Also die wollten sich schon alle so in diesem Surfer-Boy-Image irgendwie sonnen und wiederfinden. Und letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich steht und verkörpert das Surfen so ein ganz besonderes Lebensgefühl und eine Sehnsucht nach Freiheit und Leichtigkeit. Ich glaube, das ist das, was die Menschen suchen, die sagen, ich genieße es, aufs Meer raus zu paddeln und dann einfach ein bisschen Zeit da in den Wellen zu verbringen und vielleicht die perfekte Welle zu erwischen. Und da ist mir eine kleine Anekdote eingefallen. Als ich auf Hawaii war, habe ich mich mit einem älteren Mann unterhalten. Der war so, ich würde sagen, Mitte 70. Und das war früh morgens, also wir sind gerade rausgespaziert aus unserem Apartment zum Laufen gehen auf dem Ali Drive und er kam mit dem Surfbrett schon vom Strand zurück. Das war super früh. Und dann sind wir so ins Plaudern gekommen und dann hat er gesagt, so, ja, er hat eigentlich nichts mehr zu tun und seine ganzen Freunde in seinem Alter sitzen nur noch zu Hause und trinken den ganzen Tag Whisky und sind so halb betrunken. Und er steht jeden Morgen auf, schnappt sich sein Surfbrett, geht raus aufs Meer und ist da so lange, bis er eine Welle gesurft hat. Und wenn er diese eine Welle gesurft hat, sagt er, dann war es für ihn ein guter Tag. Dann nimmt er sein Brett, spaziert nach Hause und ist den Rest des Tages einfach glücklich.
Und oh, ich liebe das.
Das passt halt auch zu dieser Leichtigkeit, die das versprüht. Also wie wenig man dann auch braucht, um einfach happy zu sein. Und die Geschichte untermauert das so ein bisschen. Ich kann dir jetzt vielleicht noch ganz kurz was erzählen zum Status quo vom Wellenreiten in Deutschland. Die Geschichte ist relativ kurz erzählt. Also ab den 50er Jahren gab es das so ein bisschen auf Sylt. Da wurde 1966 der erste deutsche Surfclub gegründet. Dann passierte 25 Jahre mehr oder weniger gar nichts. Und 1991 wurde dann in Köln der Deutsche Wellenreiterverband durch so ein paar Vereine ins Leben gerufen.
Dazu habe ich eine Frage, Niklas.
Ja.
Hast du gesagt in Köln?
In Köln. Ich habe es, aber es kommt
das
noch besser.
Das ist exakt der Größenwahn, den diese Stadt ausmacht, dass in Köln sich der erste Wellenreitclub gründet.
Es kommt aber noch viel besser, weil die erste deutsche Meisterschaft 1996
hat in Düsseldorf stattgefunden.
An der französischen Atlantikküste statt. Also,
naja, gut, das macht ja wenigstens Sinn. Lassen.
Und das kennt man ja auch dann irgendwie von so zum Beispiel Olympischen Spielen, wo das Surfen dann irgendwie in der Stadt nicht möglich ist, dass dann irgendwelche Kolonialinseln oder so gewählt werden, wo die Surfwettbewerbe ausgetragen werden.
Ja, weißt du noch, wie das jetzt bei den französischen Spielen, bei den Olympischen Spielen in Paris war?
Ja, die waren doch dann irgendwo in der Karibik oder so, ne?
Die waren nämlich tatsächlich, du hast recht, in Französisch-Polynesien, weil auf der Seine zu surfen nicht so richtig viel Sinn ergeben hat.
Wäre auch schön gewesen, so eine künstliche Welle im dreckigen
Wasser.
Gibt's
ja, sowas gibt's ja ganz viel, diese künstlichen Wellen. Aber ich glaube, da wehrt sich die World Surf League, also der internationale Verband, auch so ein bisschen gegen, weil genau diese Naturgewalten und dass eben nicht jede Welle gleich ist, macht ja auch diesen Sport so ein bisschen aus, dass auch der Surfer die Welle lesen können muss und all diese Sachen.
Absolut. Und Stichwort Naturgewalten, da fällt mir noch ein, das ist vielleicht auch der einzige weltbekannte Surfer, der aus Deutschland kommt, Sebastian Steudner. Das ist so ein Big Wave Surfer und der hat 2024 von sich reden gemacht, als er im portugiesischen Nazaré die potenziell größte Welle der Welt gesurft ist. Also das ist natürlich so ein bisschen schwer nachzuhalten und dann tatsächlich zu messen. Aber dieses Monster einer Welle soll 28,57 Meter hoch gewesen sein. Also unvorstellbar. Und da gibt es ja auch jede Menge YouTube-Videos. Das ist wirklich schwer beeindruckend, wie er da rausgezogen wurde und wie das dann alles nachher so war, spektakulär.
Vielleicht muss man das aber einmal ins Verhältnis setzen. Also wenn wir vom Laufsport reden würden, würden wir sagen, die normalen Wellenreiter und Surfer sind vielleicht Menschen, die 10 Kilometer laufen, wenn es gut läuft, einen Halbmarathon, wenn es richtig gut läuft, vielleicht auch mal einen Marathon. Und das, was Sebastian Steudner und die paar wenigen Athleten auf der Welt machen, die dieses Big Wave Surfen machen, das ist ein Ultramarathon von über 300 Kilometern. Also ich glaube, das ist, so muss man es ins Verhältnis setzen. Mhm. Das ist absoluter Extremsport und hat nichts mit dem Surfen als Hobby oder so zu tun. Das ist auch absolut lebensgefährlich, was sie da machen.
Also wenn man das sieht, da siehst du auch exakt die Lebensgefahr, die du jetzt angesprochen hast. Also es ist wirklich spektakulär. Und vielleicht abschließend als letzter Tipp. Es gibt in der ARD-Mediathek eine Doku, Die perfekte Welle, die besten Surfspots der Welt. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall noch anzuschauen, wenn man vielleicht noch so ein bisschen dieses sehnsüchtige Gefühl, über das wir gesprochen haben, nochmal aufflammen lassen möchte.
Oh ja, das werde ich mir angucken. Das macht Spaß. Da nochmal ein bisschen Hawaii-Gefühl und Fuerteventura könnte ich mir auch vorstellen und welche Strände der Welt es da gibt, sich die nochmal anzuschauen. Das klingt schön.
Das ist der kleine Exkurs, den ich dir zum Thema Wellenreiten geben kann. Ich hoffe, man konnte dem gut folgen. Ich habe versucht, möglichst schnell durchzuackern, weil meine Stimme nicht ganz so auf dem besten Stand ist, aber...
Ach, das ist Fishing for Compliments, du klingst super, Niklas.
Nee, aber das ist tatsächlich, ich gucke noch mal gerade einmal ganz kurz durch meine Notizen, das, was ich dir über die Ursprünge und den Weg vom Wellenreiten erzählen kann.
Vielleicht kann ich noch eine witzige Anekdote ans Ende anschließen. Es gibt, wenn du in so eine Surfschule gehst, wie ich das gemacht habe, kriegst du irgendwann dein Brett und das ist dann für diese Woche dein Brett. Und in der Surfschule, wo ich war, hatten die alle Namen. Und ich habe geguckt, wie hieß denn, also hießen irgendwie witzig, da hieß ein Brett Julia Roberts, eins hieß irgendwie, ich weiß es nicht, Will Smith und so Namen hatten die alle. Und dann habe ich ein Brett bekommen und mir hat der Name nichts gesagt. Ich wusste nicht, was für ein Brett ich da hatte und dachte, oh Gott, kenne ich jetzt hier irgendeinen Schauspieler, irgendeinen Sänger nicht? Naja, und habe so ganz blöd nachgefragt und habe gesagt, der Name sagt mir nichts. Und dann hieß es, das ist der weltbeste Surfer, den es jemals gab und jemals geben wird. Ich hatte das Brett von Kelly Slater und wusste mit diesem Namen zu dem Zeitpunkt nichts anzufangen. Aber vielleicht, dass man den auch mal gehört hat. Kelly Slater ist so der größte Surfer und auch der Name, der immer wieder fällt. Sein Talent hat er jetzt nicht auf sein Board übertragen und dann auf mich leider. Aber Kelly Slater, jetzt weiß ich, wer der Mann ist.
Er wirst du auch nie wieder vergessen und wir jetzt ganz bestimmt auch nicht, wo wir es gehört haben.
So.
Hast du Schön. Dein Thema für mich für nächste Woche schon parat?
Das habe ich parat, absolut. Und das ist ein bisschen ein komplexeres Thema und führt uns auch wieder in die Welt des Fußballs. Denn ich habe mich gefragt, die Technik im Sport und jetzt, wo ja auch alle über KI und die Hilfen von KI reden, wird ja immer professioneller und immer besser. Und ich habe mich gefragt, Niklas, kann man Erfolg im Sport berechnen? Also ich habe mal nämlich gehört, dass die KI nicht mehr so weit davon weg ist, Spielszenen zu analysieren und dann quasi auszuspucken in der Halbzeit, dass der Trainer zum Spieler sagen kann, ey, guck dir die Szene mal an, guck mal, wenn du dich so verhalten hättest, dann wäre der Stürmer nicht an dir vorbeigekommen, weil der verhält sich typischerweise so und so und dann wäre diese Szene entstanden und dann hättest du das besser machen können. Mhm. Und das finde ich komplett irre. Und da geht es ja nur um das Thema Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe mich grundsätzlich gefragt, wie weit sind wir schon mit technischen Daten im Sport? Ich weiß auch, dass Brighton da total Vorreiter ist und Saint-Gilloise, glaube ich, auch. Die machen eine riesengroße datengetriebene Analyse. Also im Kern will ich wissen, kann ich Erfolg im Sport berechnen und dann ja vielleicht auch vorhersagen?
Mhm. Ich erinnere mich gerade an Stochastik und Statistik aus der Schule, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, aber ja. Das Thema klingt auf jeden Fall deutlich spannender als alte Kindheitserinnerungen aus der Schulzeit. Finde ich sehr, sehr interessant.
Du kannst vielleicht auch einen Film gucken. Vielleicht kannst du auch einen Film zum Thema gucken. Stichwort Moneyball.
Moneyball ist mir auch gerade gekommen mit Brad Pitt in der Hauptrolle.
Ja, da geht es zwar um Baseball, aber da geht es eben auch darum, quasi aufgrund von Daten die perfekten Spieler fürs Team zu finden.
Guter Tipp. Spannendes Thema. Vielen Dank. Also sage ich jetzt schon mal Danke dafür. Da werde ich mich reinfuchsen. Bis nächste Woche.
Ich bin super gespannt, was du rausfindest.
Ich habe ein Thema für dich. Ich hoffe, dass du dich darüber freust, weil das ist, glaube ich, auch relativ nah an deiner eigentlichen Berufswelt. Und zwar, jetzt ist ab morgen November. Das heißt, der Winter klopft an die Tür und damit auch die Wintersportsaison. Ich lasse mich da immer sehr gerne durchtreiben. So jedes Jahr mache ich irgendwann den Fernseher an und gucke, was läuft denn heute? Was ist denn jetzt gerade irgendwie angesagt?
Brav, genau so soll das sein.
Jetzt habe ich aber die Chance, dich mal zu fragen, kannst du mir nicht mal sagen, was erwartet mich denn jetzt in der Wintersportsaison? Also welche Highlights wird es geben? Was kommt als erstes? Was kommt in der Mitte? Was kommt ganz am Schluss? Was darf ich auf keinen Fall verpassen? Warum darf ich es nicht verpassen? Gibt es irgendwelche deutschen großen Namen, auf die ich mich freuen darf? Und wann und wo werde ich die dann sehen? Also skizziere mir doch bitte mal den Saisonverlauf der Wintersportszene, der jetzt auf uns zukommt.
Super, super gerne. Kann ich dir jetzt schon sagen, knalle vollgepackt mit Highlights, weil wir haben ja einen Olympiawinter. Aber mehr noch an dieser Stelle.
Und genau darauf freue ich mich, das nächste Woche alles kennenzulernen. Ich werde auf jeden Fall mit Stift und Notizzettel hier sitzen und alles mir aufschreiben, damit ich davon nichts verpasse. Aber ich würde sagen, für heute haben wir es dann erstmal, oder?
Ich gehe jetzt surfen.
Ja, viel Spaß dabei.
Im Internet.
Ich mache jetzt Yuki Gassen.
Alles klar, bis nächste Woche, Niklas.
Tschüss.